ARD.
Eine Kathedrale, drei Staatsmänner und ein Händedruck. Zur feierlichen Wiedereröffnung von Notre Dame hat Emmanuel Macron Donald Trump und Volodymyr Zelensky nach Paris geladen, in der Hoffnung, dass an diesem historischen Moment für Frankreich auch ein solcher für die Welt entsteht. 1000 Tage Krieg gegen die Ukraine wird jetzt verhandelt. Darüber und über die aktuellen Ereignisse in Syrien sprechen wir heute mit dem CDU-Außenpolitiker und ehemaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet, die Expertin für Sicherheitspolitik Claudia Major und mit dem Stern-Reporter für Osteuropa Moritz Gattmann. Ihnen zu Hause und Ihnen im Publikum herzlich willkommen. Guten Abend. Willkommen. Schönen guten Abend Ihnen dreien. Frau Major, welchen Eindruck hatten Sie gestern Abend von der Zusammenführung von Trump und Zelensky, außer dass Trump eine gelbe Krawatte zu einem blauen Sakko trug? Was direkt aufgefallen ist, ich gebe Ihnen mal ein Zitat mit, was er heute gepostet hat auf seiner Plattform True Social. Auch Zelensky und die Ukraine würden gerne einen Deal machen und den Wahnsinn beenden. Es sollte einen sofortigen Waffenstillstand geben und Verhandlungen sollten beginnen. Was lesen Sie daraus?
Ich fand, es war ein enormer Erfolg für Präsident Macron, der innenpolitisch ja extrem angeschlagen ist. Die Regierung, sein Premierminister ist gerade auseinandergeflogen. Mhm. Und er hat es geschafft, dieses Treffen zu brokern. Und da bin ich voller Hochachtung, dass er das geschafft hat. Das entspricht der französischen außenpolitischen Tradition, dass sie immer sagen, wir sollen ja nicht Verhandlungsmasse sein, sondern Europa muss mit am Tisch sitzen, wenn es um Europas Zukunft geht. Und er hat auch in der ersten Trump-Präsidentschaft das geschafft, Trump immer mal wieder einzufangen, auch indem er ihn beispielsweise zu dem 14. Juli damals eingeladen hat. Also es ist schon eine gewisse Traditionslinie und es ist natürlich enorm wichtig, wenn Trump am 20. Januar Präsident wird und dann tatsächlich seine Ideen umsetzen kann, dass man vorher ins Gespräch kommt. Es entspricht auch so ein bisschen dem, was Zelensky vorher gemacht hat. Der hat ja auch immer schon wieder versucht, den Kontakt zu Trump aufzunehmen. Er hat ihn besucht, hat auch in dem Victory-Plan vom Herbst schon so Angebote mit untergebracht. Also es ist wirklich ein begrüßenswertes und bemerkenswertes Treffen. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn auch andere Europäer daran beteiligt gewesen wären.
Warum waren die Deutschen nicht mit am Tisch?
Also die offizielle Begründung ist, weil das Protokoll sagt, es waren nur Staatsoberhäupter da. Aber Frau Meloni war da und der italienische Staatspräsident, der österreichische Bundeskanzler war da. Und jetzt jenseits von diesem Notre Dame, ich will das jetzt gar nicht verschärfen. Ich fände bei allen Auftritten, auch gegenüber Russland, wäre es gut, wenn man erkennen würde, Deutschland und Frankreich steht hier zusammen, weil das für viele wie Europa ist. Mhm. Das war die Tage, bevor der Krieg begann, reiste an einem Tag Macron, kam er wieder zurück, dann reiste Scholz, kam er wieder zurück. Die hätten beide zusammenreisen können und sagen, du kannst uns nicht auseinanderdefinieren. Bei dem Telefonat des Bundeskanzlers, warum nicht mit Macron zusammen? Also das Deutsch-Französische, was jetzt gerade so wichtig wäre, ist in einem schlechten Zustand. Und das war nur der letzte Beleg. Denn auch gegenüber Präsident Trump wäre es natürlich gut gewesen zu zeigen, der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident haben diese und jene Position. Es war jetzt anders, aber schade ist es.
Könnte es sein, dass Präsident Macron da vielleicht auch ein gewisses Eigeninteresse verfolgt und diesen Moment auch für sich allein zelebrieren wollte?
Das glaube ich nicht. Ich kenne ihn ja und ich kenne auch viele Mitarbeiter im Élysée, die buhlen seit 2-3 Jahren, vielleicht sogar noch länger, um gemeinsame deutsch-französische Initiativen. Er hat die Sorbonne-Rede gehalten, auf die sehr spät es geantwortet wurde. Dann hat man den Aachener Vertrag 2019 gemacht. Da steht das alles drin. Jede außenpolitische Position stimmen wir vorher ab. Und es ist nichts daraus geworden.
Das war nur Angela Merkel, ne?
Ja, aber der Vertrag gilt ja, der Élysée-Vertrag von Adenauer gilt ja auch noch. Also unabhängig von Angela Merkel, dem Bundeskanzler scheint, dem Amtierenden, dieses deutsch-französische Verhältnis nicht so wichtig zu sein, wie es noch bei Gerhard Schröder und auch bei Helmut Schmidt, um mal Sozialdemokraten zu nennen, war. Und das ist schade, denn wenn Trump am 20. Januar Präsident ist, wird Europa stark mit einer Stimme sprechen müssen. Dann kann das nicht mehr so diffus sein wie im Moment. Und gestern wäre eine gute Chance gewesen, die verpasst wurde.
Was von Trump zu erwarten ist und welche Vorschläge von Trumps Leuten zu erwarten sind, das wollen wir gleich diskutieren wollen. Aber vorher erst einmal in die Ukraine schauen, die inzwischen ihren dritten Kriegswinter erlebt und fast jede Nacht neue Angriffe, vor allem auf die Energieversorgung. Ständig fällt der Strom aus und die Heizung auch. Und im Osten des Landes rückt die russische Armee unter großen Verlusten immer weiter vor. Herr Gartmann, Sie reisen immer mal wieder für den Stern in die Ukraine. Sie waren zu Beginn der Invasion in Kramatorsk. Sie waren auch im Herbst 22 da, als die ukrainischen Truppen, die russischen Truppen aus Cherson wieder zurückdrängten. Jetzt waren Sie im Oktober das letzte Mal da. Wie erleben Sie gerade das Land?
Also Sie haben das gerade angesprochen, Cherson im Herbst 2022, große militärische Erfolge für die Ukraine. Das war ein absolutes Hoch für die Ukraine. Das Jahr 2023 begann mit großen Hoffnungen auf die Gegenoffensive, die geplant war für den Sommer oder den Herbst. Die scheiterte leider komplett. Deswegen im letzten Winter gab es wirklich, war die Ukraine ein depressives Land. Das war der absolute Tiefpunkt. Und seitdem hat sich die Stimmung in der Ukraine so auf sehr niedrigem Niveau eingependelt, würde ich sagen. Man erwartet eigentlich nichts mehr Gutes von diesem Krieg. Also ein Glaube an den Sieg, der eben 2023 noch sehr weit verbreitet war, ist nur noch bei sehr wenigen Leuten zu finden. Und insbesondere bei Soldaten an der Front ist ja sehr wenig zu finden.
Schauen wir mal mit Frau Major auf den Frontverlauf. Ich habe es gerade schon gesagt, enorme Geländegewinne im Osten sind zu verzeichnen. Unter hohen Verlusten kämpfen sich die russischen Truppen schon seit Wochen im Südosten, wie etwa hier, um den so wichtigen Bahnknoten Pokrovsk langsam Richtung Westen vor. Immer in kleinen Abschnitten, aber doch kontinuierlich. Frau Major, ist die Lage, sehen Sie sie weniger pessimistisch, als Moritz Gartmann sie gerade beschrieben hat?
Nein, wir sehen, dass Russland gerade unter sehr hohen Verlusten, aber systematisch Landgewinne macht. Die arbeiten offensichtlich auf den 20. Januar hin, wenn möglicherweise Trump einen Deal macht. Und sie versuchen bis dahin, so viel wie möglich Gelände gut zu machen, weil dahinter die Erwartung steht, dass die Waffenstillstandslinie oder dass die Frontlinie zu einer Waffenstillstandslinie wird. Wir können noch weiter nach oben im Norden gucken und sehen, dass in dem Gebiet Kursk, wo die Ukraine Gebiete besetzt hat, dass etwa um die Hälfte Russland schon wieder zurückerobert hat. Also wenn man die einzelnen Punkte zusammenlegt, Kursk erobert Russland zurück. In dem Gebiet, was Sie eben gezeigt haben, macht es systematisch Fortschritte, plus die Angriffe auf die Infrastruktur gehen weiter, liegt Russland gerade klar vor. So. Und wenn man das so sieht, verliert die Ukraine gerade. Mhm. Wo ich, glaube ich, eine kleine andere Tonlage als hier reinbringen würde, ist, dass natürlich das Land kriegsmüde ist. Das ist völlig normal nach einem fast 3 Jahre dauernden Krieg, der ganz bewusst auf die Zivilbevölkerung zieht. Wenn sie nicht mehr normal schlafen können, weil ständig Luftalarm ist, wenn es kein Wasser gibt, kein Strom, keine Energie, dann ist das eine bewusste Zermürbungsstrategie, die Ukraine in die Aufgabe, also das Ergeben bombardieren will. Was ich aber interessant fand, auch bei meinem letzten Besuch in der Ukraine, war, dass es eine Verzweiflung und Kriegsmüdigkeit gibt, die sich aber nicht übersetzt, dass man die russischen Bedingungen akzeptiert. Und die russischen Bedingungen, so wie wir sie bislang aus Russland kennen, laufen darauf hinaus, dass die Ukraine als unabhängiger Staat nicht mehr weiter besteht. Das ist ein Vasallenstaat, wird Regierungswechsel, Demilitarisierung, klingt harmlos, heißt aber, dass die Armee rückgebaut werden soll, dass die Industrie rückgebaut werden soll, auf ein Niveau, dass sich die Ukraine nicht mehr verteidigen könnte. Plus die jetzt besetzten Gebiete sollen endgültig russisch werden. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, natürlich sind sie kriegsmüde. Das heißt aber nicht, dass sie sagen, um jeden Preis aufhören. Und das müssen wir in der Analyse in Deutschland immer wieder auseinanderhalten. Und das finde ich ganz wichtig. Ich höre auch ganz viel, sieht man in den Umfragen aus oder auch aus Gesprächen, wo die Überzeugung ist, naja, welche Wahl haben wir, Ukraine? Wenn wir aufhören, kommt ja kein Frieden, sondern wir sehen, was unter der russischen Besatzung in Mariupol, Isjum, Bucha, Irpin passiert ist. Das heißt, die Wahl ist ja nicht, ich habe Frieden, sondern die Wahl ist eigentlich, was wird von der Bevölkerung aufgegeben? Nicht nur Gebiet. sondern die Bevölkerung, die dort lebt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Darf ich ganz kurz anmerken, also weil Sie die Umfragen zitiert haben, die zeigen allerdings auch eine sehr deutliche Tendenz, dass eben der Anteil der Ukrainer, der bereit ist, hängt immer von der Formulierung der Frage ab, aber der Anteil der Ukrainer, der bereit ist, eben doch für Frieden, irgendwelche schlechten Kompromisse einzugehen, deutlich wächst. Also jetzt gerade gab es vor einem Monat eine neue Umfrage, bei der eben wirklich zu sehen ist, wie im Vergleich zum letzten Jahr diese Linien sich kreuzen und jetzt eben eine Mehrheit der Ukrainer dafür ist, durch Verhandlungen diesen Krieg zu beenden und nur noch gut 30% weiterzukämpfen.
Ja, aber Verhandlungen, wenn Sie da reingucken in die Umfragen, es gibt die Umfragen, sind Sie bereit für Verhandlungen? Und dann gehen die Umfragen ja weiter und gehen ins Detail. Was beinhaltet das?
Und da sind ein Drittel die Zahlen ist ganz etwa anders. Bereit, auch territoriale Kompromisse zu machen.
Das heißt, nicht die Mehrheit.
Es gibt in der Tat bemerkenswerte Umfragen, wollen wir gleich vertiefen. Ich möchte an dieser Stelle aber unbedingt angesichts der aktuellen Ereignisse in Syrien Frau Major, erst einmal Frage, einen kleinen Schlenker in diese Richtung machen. Müssen wir in diesem Zusammenhang, weil wir gerade die militärischen Fortschritte der Russen in der Ukraine sehen, müssen wir in diesem Zusammenhang auch die Ereignisse in Syrien sehen, die wir dort gerade beobachten? Denn innerhalb von kürzester Zeit, von 11 Tagen, ist der syrische Machthaber gestürzt und sein Regime zusammengebrochen, das sich ja nur deswegen auch so lange halten konnte, weil er eben so gute Unterstützer, so sichere Unterstützer an seiner Seite wusste, wie den Iran und wie Russland. Wir erinnern uns alle noch an dieses massive Bombardement zum Beispiel von Aleppo.
Und Krankenhäuser.
Und die Krankenhäuser. Ist Russland Assad nur deswegen jetzt nicht rechtzeitig zur Seite gesprungen, weil sie eben die militärischen Kräfte in der Ukraine binden müssen?
Ja, aber ich finde, es gibt noch eine andere interessante Nicht-Parallele. Jetzt gucken wir alle auf Syrien und sagen, was heißt denn das für die Ukraine? Was heißt das für die Kräfte? Wir müssen davon ausgehen, dass Russland einen Teil der Kräfte nach Russland zurückführen wird und beispielsweise in Kursk einsetzen wird. Aber ich warne ansonsten ganz stark vor Parallelen. Ne? Also was wir in Syrien gesehen haben oder auch in Afghanistan gesehen haben, war, dass es eine Regierung gab, die von der Bevölkerung nicht unterstützt wurde und deshalb sehr schnell zusammengefallen ist, sowohl in Afghanistan als auch in Syrien. Das können wir nicht auf die Ukraine übertragen. Und da würde ich auch noch mal mit den Umfragen widersprechen. Mhm. Weil wir nämlich dort sehen, dass der Krieg nur deshalb so lange auch weitergeführt wird, weil die Bevölkerung trotz aller Kritik auch an der Regierungsführung von Zelensky hinter dem Verteidigungskrieg steht. Ne?
Keine Frage.
Und auch,
Dennoch,
ist das eine Niederlage für Wladimir Putin?
Auf jeden Fall.
Syrien auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe heute sehr aufmerksam diese sogenannten Z-Kanäle auf Telegram verfolgt, also so diese russischen Kriegsmilitärblogger. Und heute hat es endlich mal wieder Spaß gemacht, das zu lesen, weil die natürlich völlig konsterniert sind darüber, dass Russland möglicherweise auch seine Militärbasen dort verlieren wird. Und es ist, ich würde sagen, ich habe das auch nicht erwartet. Ich meine, alle sind davon überrascht worden, was in Syrien passiert ist, dass es so schnell passiert ist. Aber ich glaube, es ist dahingehend ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass Russland sich überdehnt hat. Es ist eben nur ein 145 Millionen Einwohnerland mit einer begrenzten Wirtschaftskraft und auch einer begrenzten militärischen Fähigkeit. Und ganz offensichtlich kann Russland nicht so, es will überall mitmischen, in Afrika und in Zentralasien, Ukraine und so weiter. Aber offenbar kann es das nicht. Ich war jetzt gerade zum Beispiel in Georgien, da wird mir erzählt, dass die Russen auf der anderen Seite, die stehen ja da in Südossetien, dass die da nur noch relativ wenige Soldaten und auch Panzer haben. In Tadschikistan hat Russland eine Militärbasis, da war ich in diesem Jahr auch, die ist auch zur Hälfte leer. Also ganz offensichtlich hat sich Russland überdehnt und das ist in gewisser Weise auch ein gutes Zeichen, wenn man auf einen Frieden in der Ukraine hinarbeiten will.
Und Assad bekommt jetzt Asyl in Moskau aus humanistischen Gründen, wie es heißt. Ist das Ironie der Geschichte, Herr Laschet?
Nein, das passt, aber die Lage in Syrien ist nun schon auch mehr als nur die Frage Russland oder nicht Russland. Hier ist nach 50 Jahren die Diktatur der Assads zu Ende gegangen. Mit schrecklichen Menschenrechtsverletzungen und allem, was dazugehört. Es gab eine Opposition aus vielen Gruppen. Und angeführt wurde das jetzt von einem, der noch vor 10 Jahren, als der Bürgerkrieg begann, Al-Nusra war. Mhm. Nebenzweig von Al-Qaida. Die Al-Nusra hat am Anfang Dörfer von Assad befreit. und an die Wand geschrieben: Nassara a Beirut, Shia a Tabut. Das heißt, es reimt sich so schön. Das heißt, die Christen vertreiben wir nach Beirut und die Schiiten werden wir ins Grab bringen. Und das ist jetzt die große Frage: Was ist von diesem alten Abus Mohammed al-Jabani, Jalani, eigentlich noch da? Er hat sich dann irgendwann geändert und so weiter. Aber er hat gesagt, nein, ich will nicht die Welt bedrohen mit Terrorismus, wie das der IS gemacht hat. Mein Modell ist Afghanistan.
Das heißt, die sind skeptisch, ob es friedlich bleiben könnte?
Wirklich, ich wünsche alles irgendwie Gute für das syrische Volk. Wenn Sie heute die Menschen sehen, die aus den Gefängnissen entlassen sind, wenn Sie in Deutschland Zehntausende auf den Straßen jubeln sehen, dann kann man nachvollziehen, was das bedeutet. Aber zu sagen, jetzt gibt es in Syrien sicher eine gute Zukunft, die Russen sind geschlagen und der Assad ist weg, da würde ich verwarnen. Da steht vieles auf der Kippe. Der Iran und die Hisbollah ist raus, die ist zerstört, auch durch den israelischen Einsatz im Libanon. Aber die Kräfte, die das jetzt sind, ob die wirklich am Ende einen Staat schaffen, wo Frauenrechte, wo Freiheit für Menschen garantiert ist, ja, da muss noch viel passieren. Und da, finde ich, muss Europa mit allen Möglichkeiten, die es hat, Perspektiven anbieten.
Welche Perspektiven meinen Sie denn?
Dass man,
oder welche Möglichkeiten hat Europa, frage ich mich.
Also erstmal hat sie wenig Möglichkeiten. Mhm. Aber das, was man signalisieren kann, ist, wenn ihr ein Staat werdet, der zur regionalen Kooperation bereit ist, wenn ihr bestimmte Standards einhaltet, und noch ist das möglich, dann habt ihr für den Wiederaufbau die volle Unterstützung der Europäischen Union und möglicherweise auch der Vereinigten Staaten. Wobei Trump schon gesagt hat, das interessiert mich eigentlich nicht, das ist eine europäische Sache. Wenn das nämlich schief geht, was nicht ausgeschlossen ist, heißt das für neue Flüchtlingsbewegungen natürlich, dass sie direkt Europa erreichen. Und die zweite Frage kommt hinzu. Erdogan hat das unterstützt, will aber damit vor allem die Kurden schwächen in der Grenzregion zur Türkei. Und auch da finde ich, wir haben immer auf die Kurden unterstützt in ihrem Freiheitskampf. Man darf sie nicht schon wieder jetzt alleine lassen.
Das heißt, Europa sollte auf Erdogan Einfluss nehmen.
Und muss auf den NATO-Partner einwirken, dass wirklich eine für alle verträgliche Lösung möglich ist. Ich habe heute mit Daniel Gerlach und Peter R. Neumann, die wirklich Experten in der Region sind, gesprochen. Die haben mir gesagt, es gibt in Deutschland viele Syrer, die echte Experten sind, auch Verfassungsexperten, Staatsbauexperten, die das können. Und wenn man die mit einbeziehen kann, dann kann es eine gute Zukunft haben. Deshalb ist meine Freude über das Ende von Assad mit Sorge verbunden, was jetzt passiert.
Mhm. Frau Major hat gerade gesagt, man kann die beiden nicht vergleichen, Assad und Putin, Syrien und Russland. Und dennoch fällt mir auf, dass dieser Mythos von der Unbesiegbarkeit, die ja auch Putin wie eine Monstranz vor sich herträgt, dass hier gesehen wurde, dass der in sich zusammenfallen kann. Ist das in dem Sinne vielleicht doch auch eine Hoffnung für die Ukrainerinnen und Ukrainer?
Die Ukraine hat für Putin eine ganz andere Bedeutung als Syrien. Das hat ja fast so was fast Religiöses für ihn. Wenn man sich die Schriften von Putin anguckt, diesen berühmten Aufsatz Sommer 21, glaube ich, war das. Oder auch jetzt hat die Ukraine für ihn eine andere Bedeutung. Und Syrien ist wichtig, aber hat nicht diese existenzielle Bedeutung wie die Ukraine. Was aber natürlich stimmt, wenn man sich anguckt, wie schnell Russland da verjagt worden ist, ist das natürlich eine Beschneidung der russischen Macht, aber auch des russischen Einflussanspruchs mit der Militärbasis in Tartus, mit der Luftwaffenbasis, die jetzt alle auf der Kippe stehen. Und andere Regime, die sich von Russland unterstützen lassen, beispielsweise in Afrika, stellen sich wahrscheinlich auch die Frage, wie sicher ist denn eine Unterstützung und wie belastbar ist eine Unterstützung durch Russland, wenn die sich aus Syrien so schnell zurückziehen. Aber ich würde auf keinen Fall Syrien oder auch afrikanische Staaten mit der Ukraine gleichsetzen, weil das aus russischer Perspektive oder aus Putins Perspektive eine andere Bedeutung hat. Und deswegen, glaube ich, können wir jetzt so ein bisschen hoffen, dass möglicherweise Russland vorübergehend ein bisschen geschwächt ist, aber nach meiner Analyse der russischen Ziele wird es ihn in der Ukraine eher noch bestärken. Und gerade jetzt mit Blick auf den 20. Januar. Also ich erwarte jetzt eher noch ein stärkeres rein Engagement
blicken
in der Ukraine.
Blicken wir jetzt kurz in die Ukraine, denn Moritz Gattmann hat die Stimmung in der Ukraine bereits angesprochen, auch schon diverse Umfragen, die wir jetzt auch zeigen wollen. Denn es gibt eine Umfrage, die zumindest knappe Mehrheit sagt, dass die Menschen in der Ukraine langsam für Verhandlungen mit Russland bereit sind.
Nach fast 3 Jahren Angriffskrieg sind die östlichen und südlichen Regionen der Ukraine weiterhin stark umkämpft. Die ukrainischen Soldaten an der Front stehen massiv unter Druck. Russland verzeichnet in den vergangenen Wochen Gebietsgewinne. Laut einer aktuellen Umfrage befürworten 52% der Ukrainer und Ukrainerinnen eine möglichst zeitnahe Verhandlung mit Russland. Selbst Präsident Selenskyj zeigt sich erst kürzlich gesprächsoffen. Unsere Armee hat nicht die Kraft, das zu tun. Das ist wahr. Wir müssen diplomatische Lösungen finden. Maria und ihr Bruder Maxim schildern uns ihre Perspektive. Maxim ist seit 3 Jahren an der Front. Maria lebt in Deutschland.
Ohne Pause, ohne Urlaub. Er ist schon seit fast 3 Jahren in Ostukraine. Und dieser unsichere Ort, wo er sich auch befindet, dass er immer ständig in Gefahr steht, das macht ihn auch fertig und müde.
Wie oft habe ich an Kämpfen teilgenommen? Das ist das Gewicht, das du mit dir trägst. Das ist der Stress, unendliche Beschießungen. Aber solange mein Herz schlägt, kämpfe ich weiter. Ich habe keine Wahl.
Also die Soldaten, die an die Front sind, die sind müde, erschöpft, aber die sind nicht bereit, wirklich die Territorium abgeben. Mehr sozusagen höre ich, dass die Menschen, die meisten nicht an die Front sind, die haben die Idee auch sozusagen, egal in welcher Preis, einfach Hauptsache, dass die Ukraine jetzt hat keinen Krieg. Aber nicht die, die wirklich an die Front stehen, weil die Frage stellt sich auch oft, warum haben wir so lange gekämpft? Warum haben wir diese 3 Jahre diesen Krieg mitgemacht, geführt? Für eine Minute jetzt einfach zu sagen, egal?
Herr Gattmann, warum haben wir diesen Krieg geführt, um dann in einer Minute zu sagen, egal? Und der Soldat sagt, solange mein Herz schlägt, werde ich kämpfen, ich habe keine andere Wahl. Gleichzeitig gibt es diese Umfragen. Hm. Was macht die ukrainische Regierung mit solchen Umfragen?
Die beobachtet sie sehr genau. Mhm. Also Selenskyj, es wird immer wieder daran erinnert, dass er früher Showman war, aber das spielt tatsächlich eine Rolle. Er spürt sehr gut die Stimmung im Saal. Und deswegen machen die sehr viele Umfragen dort in der Präsidialverwaltung, auch viele, die sie nicht veröffentlichen, um sozusagen dran zu bleiben, wie sich die Stimmung in der Bevölkerung verändert. Und ich würde sagen, dass auch entsprechend der Veränderung der Stimmung in der Bevölkerung Selenskyj besonders über das letzte halbe Jahr seine Rhetorik verändert hat. Es gab zwar noch diesen sogenannten Siegesplan, aber anders als 2023 spricht Selenskyj inzwischen relativ selten von einem Sieg. Er spricht auch nach außen und in die Ukraine selbst von einem gerechten und sustainable, einem einem gerechten und dauerhaften Frieden, der erreicht werden müsse. Es gab auch schon Interviews mit ihm jetzt, glaube ich, bei Fox News zuletzt oder Sky, wo er gesagt hat, dass es möglicherweise eben nicht möglich sein wird, diese von Russland besetzten Gebiete jetzt zurückzuerobern. Natürlich wird die Ukraine nie akzeptieren, dass diese Gebiete de jure zu Russland gehören, aber das deutet in gewisser Weise auch, das sind Signale von Selenskyj in Richtung Russland, aber auch in Richtung Trump, dass die Ukraine verhandlungsbereiter wird und dass es möglicherweise dass es eine Annäherung gibt der Positionen, die auch in Friedensverhandlungen dann zu irgendeiner Art von Vereinbarung führen könnten.
Die Putin allerdings nicht wirklich unterschreiben würde, weil wir beobachten doch eigentlich, dass Putin nicht bis jetzt in irgendeiner Form zu Verhandlungen bereit gewesen wäre.
Ja, also ich muss auch noch mal dazu sagen, dass dieser Krieg mit Verhandlungen enden wird. Das ist ja nun wirklich keine Überraschung. Darüber reden wir seit 3 Jahren. Was nicht?
Jeder hat gesagt, bloß das Wort Verhandlung nicht in den Mund nehmen.
Nee, das stimmt
bis
nicht.
Bis zum Sieg kämpfen.
Nee, das keine stimmt Gebiete. Nicht. Ich glaube,
ist
ich glaube,
4 Wochen her in Deutschland.
Lass mich ausreden. Die Frage ist ja, worüber verhandelt wird. Und Russland oder Putin sagt, wir können gerne verhandeln. Das sind meine Bedingungen. Und die Bedingungen, die Russland bislang auf den Tisch legt, hatten wir eben schon angesprochen, ist ein Regierungswechsel. Es ist eine Demilitarisierung, also keine NATO-Mitgliedschaft. Rückbau der Streitkräfte, Rückbau der Rüstungsindustrie, Anerkennen der Annexion der vier Gebiete plus der Krim. Und das würde ja de facto einem Ende der souveränen Ukraine reinkommen. Deshalb ist ja die Frage eigentlich vielmehr, worüber verhandeln wir denn? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, bislang zeigt Russland keinerlei momentan Interesse an Verhandlungen, weil sie gewinnen. Und weil aus russischer Perspektive sie natürlich versuchen wollen, sich eine bestmögliche Verhandlungsposition bis zum 20. Januar zu bringen. Selenskyj hat auch schon im Sommer Interviews gegeben, wo er gesagt hat, möglicherweise wird die territoriale Integrität nicht über militärische Mittel, sondern über Verhandlungen sichergestellt. Das kann er aber nicht alleine entscheiden, das muss das ukrainische Volk entscheiden. Deshalb ist die Frage eigentlich, aufgrund welcher Kriterien oder welches Themas oder welcher Themenpunkte irgendwann im Januar verhandelt wird. Und da ist eine Frage für mich enorm zentral, die gerade ein bisschen mehr auf den Tisch kommt. Und das ist die Frage der Absicherung. Wenn Russland ernsthaft an den Verhandlungstisch kommt oder ernsthaftes Verhandlungsinteresse, würde man zum Beispiel daran sehen, dass Russland mit den Kämpfen aufhört. Kämpfen und Verhandeln spielt eigentlich nur Russland, kommt nur Russland zugute, weil sie weiter Gelände gut machen können. Das heißt, das erste Kriterium war, sind sie bereit, die Kämpfer einzustellen? Und dann ist die Frage an die westlichen Staaten, wer ist bereit, einen möglichen Waffenstillstand abzusichern? Denn wenn Russland bei seinen Zielen bleibt und immer noch sagt, die Ukraine als unabhängiger Staat sollte nicht existieren, also es bleibt bei den Zielen und es gibt sich die militärischen Mittel, das zu erreichen. Es produziert mehr, als es momentan für die Ukraine braucht. Es mobilisiert mehr und es hat weiterhin eine Militarisierung der öffentlichen Meinung und der Bevölkerung. Das heißt, solange das noch da ist, bleibt die Ukraine ja bedroht. Das heißt, die westlichen Staaten müssen der Ukraine, nicht müssen, aber aus ukrainischer Sicht wird es nur dann interessant, in Verhandlungen zu gehen, wenn sie wissen, dass sie irgendjemand schützt. Weil seit 2014 oder auch davor gab es diesen Schutz nicht. Deshalb Verhandlungen, ja klar, aber die Frage ist, wer sichert das Ganze denn danach ab, wenn Russland eigentlich bei seinen revisionistischen Positionen geblieben ist?
Werden wir gleich besprechen. Mich interessiert, Herr Laschet, Ihre Position. Kann man mit jemandem verhandeln, der Maximalforderungen aufstellt und der immer wieder signalisiert, ich kann hier auf militärischem Gebiet weiter vorankommen?
Sie werden es ja ab 20. Januar sehen, dass man es kann. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, sondern nur die kleine Legendenbildung etwas relativieren, dass in Deutschland seit Monaten jeder über Verhandlungen redet. Wer gesagt hat, lasst verhandeln, wurde sehr schnell in die Ecke Putin-Troll, Putin-abhängig, du relativierst den Krieg gedrängt. Jetzt, wo Selenskyj das sagt und die amerikanische neue Präsidentschaft droht, reden plötzlich alle so, als wäre das immer schon unsere Meinung gewesen. Es hat viele Kollegen quer durch alle Parteien, es ist keine Parteifrage, gegeben, die haben gesagt, wir werden das militärisch gewinnen, wir werden die Kerschbrücke in die Luft sprengen, wir werden Ziele in Moskau bombardieren, wir werden die Krim befreien und den Osten kein Quadratmeter abgeben. So war ein wenig die Tonlage. So, jeder, der das anders sah, unter Verdacht. Ich glaube, dass wir, deshalb stimme ich jedem Wort, was Sie beschreiben, zu, jetzt an einem realistischeren Punkt sind. Und das heißt, was sind denn die Bedingungen? Und ich glaube, deshalb redet auch Trump und Macron und Selenskyj in diesen Tagen. Man will die Punkte alle noch setzen vor dem 20. Januar. Denn eines ist klar, Trump wird diesen Krieg beenden. Er hat das versprochen. Und die Frage ist, wie bringt man, das war jetzt Ihre Frage an mich, Putin dazu, das auch mitzumachen? Und da gibt es unterschiedliche Szenarien. Er hat eine Maximalforderung, die ist inakzeptabel. Regime Change in Kiew, keine NATO-Mitgliedschaft, Rückzug, also Entmilitarisierung, das ist nicht akzeptabel. Die Frage ist, wie bringen wir ihn jetzt dahin, dass er das macht? Und ich glaube, dass da der neue amerikanische Sonderbeauftragte Kellogg, 80 Jahre alt.
Darf ich kurz zeigen, was der will? Dann können Sie das gleich
beurteilen. Ja, wunderbar, dann wissen wir es.
Der neue Sonderbeauftragte, genau, Keith Kellogg, der hat einen Friedensplan, einen sogenannten, vorgelegt. Und den schauen wir uns kurz an.
Frieden durch Stärke. Das ist das Motto des Kellogg-Plans. Ex-General Keith Kellogg soll unter US-Präsident Trump Sondergesandter für die Ukraine und Russland werden. Und so will Kellogg den Krieg beenden. Militärische Unterstützung seitens der USA gäbe es für die Ukraine nur noch unter der Bedingung, dass sie sich für Verhandlungen mit Russland bereit erklärt. Russland würde man im Gegenzug mit Sanktionserleichterungen an den Verhandlungstisch locken. Zusätzliche Bedingung: ein Waffenstillstand an der aktuellen Frontlinie. Die besetzten Gebiete würden vorerst unter russischer Kontrolle bleiben. Und bis auf Weiteres keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine. Dafür aber Sicherheitsgarantien, etwa in Form langfristiger bilateraler Abkommen.
Tja, Laschet, wie geeignet ist dieser Plan, tatsächlich einen sofortigen Waffenstillstand wie Trump jetzt gepostet hat, zu erreichen?
Also besser hätte man es nicht erklären können. Es ist auf den Punkt gebracht, das, was Kellogg sich vorstellt. Kellogg ist nicht unbedingt ein Freund Russlands oder irgendwie da im Verdacht. Er hat 80 Jahre alt, also viele Erfahrungen, auch militärische Erfahrungen gemacht. Und der Plan richtet sich jetzt, wie wir das gerade gehört haben, etwas stärker an die Ukraine. Die Frage ist, was ist, wenn Russland sagt, wir sind gerade auf dem Vormarsch, wir akzeptieren das nicht und einfach weitermacht. Und dann sagt Kellogg und die Amerikaner, und da könnten auch wir Deutsche noch mal ins Spiel kommen, dann muss man auch so viel militärisch eskalieren und liefern, dass sie dann irgendwann doch bereit sind. Das hat man die letzten Jahre und Monate schon versucht, da hat es nicht ganz geholfen. Aber daran würde ich zum Beispiel auch die Taurus-Frage knüpfen. Wir haben bei uns in Deutschland immer nur diskutiert Waffensysteme. Marder, Leopard, dieses, jenes. Manche sind richtig zu Panzerexperten geworden. Aber es war nie konditioniert. Friedrich Merz hat zum ersten Mal jetzt gesagt, wenn dann, das ist nämlich eine alte NATO, das ist eine alte NATO-Methode, wenn ihr die SS-20 nicht abbaut, dann werden wir die Pershing nachrüsten. Uralte NATO-Methode. Und hier jetzt zu sagen, wenn Russland nicht bereit ist, in irgendeiner Form zum Waffenstillstand oder zu ernsthaften Gesprächen, dann haben wir auch noch andere Dinge in der Hinterhand. Und so etwas finde ich viel strategischer und politischer, als immer nur die Forderung dieses Waffensystem und jenes Waffensystem, ohne dass damit eine Perspektive verbunden ist.
Dürfen wir das erwarten, Frau Major, dass eine etwaige unionsgeführte Regierung, wenn wir sie denn dann bekommen, viel resoluter in diesen Fragen umgeht, deutlich mehr militärisch investiert.
Nein, das ist nicht resoluter. Friedrich Merz sagt, wenn dann. Robert Habeck sagt, liefern. Also Habeck ist konsequenter im Liefern als Friedrich Merz. Also dieses Bild, das wird ein Friedenswahlkampf und hier ist der Friedenskanzler und da ist Friedrich Merz. Es ist sehr differenziert zwischen den Parteien.
Ich würde gerne noch mal einen Moment bei dem Plan bleiben, Herr Gattmann. Die Vorstellung für die Ukraine, sie müssten, wenn auch vorerst, Gebiete abgeben, die jetzt von Russland besetzt ist. Wir wissen genau, Frau Major hat es schon angedeutet, was in diesen Gebieten passiert. Vertreibung, Vergewaltigung, Verbannung der russischen Sprache und Kultur.
Der ukrainischen,
Entschuldigung, das war ein Versprecher. Ist das doch eigentlich nicht vorstellbar?
Also 2014, 2015 war ich sehr viel unterwegs auf dieser Separatistenseite, die sogenannte, die von Russland unterstützt wurde in Donetsk und Luhansk und diesen Gebieten, die dann quasi von Russland übernommen wurden. Und meine Erfahrung ist aus dieser Zeit, dass natürlich je länger das andauert, desto mehr Menschen, die sich mit der Ukraine identifizieren, verlassen diese Gebiete sofort oder verlassen diese Gebiete auf Dauer. Das haben wir auch schon über die letzten 2,5 Jahre jetzt gesehen aus Mariupol, aus Berdjansk, aus den Teilen von Cherson, die russisch besetzt sind, dass Menschen, die wirklich sich mit der Ukraine identifizieren, dass die dort keine Zukunft für sich sehen und eben auch besonders nach dem ersten Jahr verstanden haben, dass sich wahrscheinlich so bald dort nichts ändern wird, weil Russland diese Gebiete weiter kontrollieren wird. Dahingehend würde ich auch sagen, dass bei Verhandlungen ein wichtiger Teil sein müsste, dass Menschen, die diese Gebiete jetzt verlassen wollen, dass die quasi freies Geleit bekommen. Und tatsächlich, also die nicht unter russischer Herrschaft leben wollen, auch wenn sie nur zeitweise sein wird, dass die diese Gebiete verlassen können. Das ist eine sehr bittere Pille, die Ukraine schlucken müsste. Aber was ich auch immer sagen muss, diese Leute, die dort leben, müssen jetzt unter russischer Herrschaft leben. Aber andererseits, man muss das auch gegenrechnen gegen das Leid, das die Ukraine, die freie Ukraine, jeden Tag erfährt, ob sie Soldaten an der Front sind, ob es die Menschen sind, die in dem restlichen Land leben. Das sind auch große Opfer und mit jedem Tag, den dieser Abnutzungskrieg dauert, werden sie schmerzhafter für die Ukraine.
Dieser Prämisse, Frau Major, kann das funktionieren, was die Trump-Leute vorschlagen?
Ich glaube erstmal, dass es eine Entscheidung der Ukraine ist, ob sie das machen wollen und dass wir nicht in unseren warmen Stuben in Deutschland entscheiden, wer da jetzt was zu machen hat. Ich komme gleich dazu. Ich möchte noch mal einen Punkt machen zu diesem...
Na klar, aber unter Trump wird es keine Entscheidung der Ukraine mehr sein, glaube ich.
Gleich. Sie haben das eben so weggewischt mit dem alle haben nur für Militär plädiert. Ne? Also die Idee war ja, dass man sagt, wie kriegt man jemanden an den Verhandlungstisch, der nicht verhandeln will, weil er gewinnen will. Mhm. Und die Idee der militärischen Unterstützung war, ihn über militärischen Druck an den Verhandlungstisch zu drängen. Das hat am Anfang funktioniert, dann weil die militärische Unterstützung für die Ukraine ja zum Beispiel dazu geführt hat, dass es ihnen gelungen ist, die Russen von Kiew zurückzudrängen, bis runter auf die Landbrücke und den Krieg zumindest so ein bisschen in diese Gegend oder von Kiew wegzubringen. Aber diese militärische Unterstützung ist nie, das haben Sie auch angedeutet, nie so gemacht worden, wie sie von der Ukraine gewünscht war oder wie es auch vielfach gefordert wurde. Ne? Das heißt, wir haben so eine nacheilende Entschlossenheit gehabt. Ne? Wir liefern gerade so, was wir noch haben, hinterher und unter Druck. Das heißt, die Idee, durch militärische Stärke Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen, wurde eigentlich nie wirklich ausbuchstabiert. Das muss man, glaube ich, der Ehrlichkeit halt nochmal sagen. Kann der Plan funktionieren? Ich glaube, wir haben das gleiche Problem nochmal. Wie bringe ich jemanden an den Verhandlungstisch, der gerade keinerlei Grund dazu hat, weil es ja eigentlich läuft aus russischer Perspektive. Und die Idee, man kann jetzt die Ukraine so aufrüsten, das steht ja auch in dem Kellogg-Plan drin, dass es gelingt, bin ich gespannt, woher diese Unterstützung kommen soll.
Also Selenskyj sagt ja diese Woche, bei einem Waffenstillstand brauche sein Land Garantien. Auch das haben Sie schon gesagt. Also die von der Ukraine kontrollierten Gebiete müssten unter einen Schutzschirm. Mhm. Wie könnte der anders wirksam sein als unter einem NATO-Schirm, Herr Laschet?
Also es gibt viele Formen, wie man das machen kann. Das muss keine NATO-Mitgliedschaft sein. Die halte ich auch für völlig ausgeschlossen.
Warum?
Ja, weil ein amerikanischer Präsident erst recht, wenn er Trump heißt, die Ukraine nicht zum NATO-Mitglied macht. Jetzt mal jenseits der europäischen Bedenken und Abwägungen braucht man es gar nicht weiter erörtern. Die USA wird nie akzeptieren, dass die Ukraine in die NATO kommt.
Wie soll es dann gehen?
Zweitens könnte, man nennt das immer Israel-Garantie. Also Israel ist nicht Mitglied der NATO, aber die USA sagt, wir werden immer die Sicherheit Israels garantieren.
Garantieren Sie in der Ukraine ja auch nicht.
Bitte?
Ist ja keine Blaupause für die Ukraine.
Ja, wäre schon hilfreich, wenn die Amerikaner sagen würden, wir werden die Sicherheit der Ukraine auf Dauer sichern und wir werden, das wird ja dann erforderlich sein, Friedenstruppen nach einem Waffenstillstand in die Ukraine senden, wobei die USA dann auch einen europäischen Beitrag einfordern will.
Aber warum sollte diese neue Trump-Administration tun?
Trump will ja gerade von den Europäern, die das dann regeln.
Wenn ihr da schon alle klar seid, dass das alles nicht stattfindet.
Nein, ich beschreibe doch gerade das Szenario. Mhm. Das könnte stattfinden, aber ich glaube nicht, dass amerikanische Truppen...
Joska fragt als erstes nach der NATO-Mitgliedschaft. Da sage ich, da geht es nicht. Dann gucken Sie etwas, zweifeln. Die ist ausgeschlossen. Und dann war ich jetzt dabei, eine Hilfslösung zu finden, auf die wir als Europäer drängen müssen, denn Europa kann es nicht alleine. Wir können es nicht alleine. Wir müssen stärker werden, wir müssen mehr tun. Aber ich halte ohne die Vereinigten Staaten eine dauerhafte Sicherheitsgarantie für die Ukraine für ausgeschlossen.
Also ich würde gerne das Israel-Modell einmal abräumen, weil das Israel-Modell baut auf drei Pfeilern auf. Starke eigene Streitkräfte der Israelis, viele bilaterale Unterstützung, vor allem der USA und eigene Atomwaffen. Und ich glaube, wir wünschen uns nicht eine Renuklearisierung der Ukraine. Deswegen finde ich das Beispiel nicht sehr hilfreich.
Was haben Sie denn für Beispiele? Es war ja nur der Versuch, eine Lösung zu finden, um unterhalb der NATO-Mitgliedschaft zu helfen. Wenn es aber patentere Rezepte gibt, freue ich mich. Also ich bin auch lernbereit.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Trump machen wird. Amerikanische Kollegen von mir sagen, there is no method to madness. Es gibt keine Methode, um mit Verrücktheit umzugehen. Ich weiß nicht, was er machen wird. Ich halte momentan das auch für wenig wahrscheinlich, dass er eine NATO-Mitgliedschaft macht, eben weil er sich aus Europa zurückziehen will. Aber ich kann es nicht ausschließen. Es gibt keine vergleichbaren Garantien wie die der NATO. Die NATO ist die Lebensversicherung. Alles unterhalb von NATO Artikel 5 ist eine nette Unterstützung, aber keine Garantie. Das heißt, wenn wir von diesen bilateralen, auch diesen G7-Abkommen reden, da bleibt die Ukraine ein Partner, dem man hilft, aber kein Alliierter, den man verteidigt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wird es diese ultimative Lebensversicherung, die sich Zelensky wünscht, die NATO, wahrscheinlich nicht geben. Mhm. Und deswegen versucht der Zelensky, das kann ich total nachvollziehen, das gerade zu verknüpfen. Er sagt, ich bin bereit zu Verhandlungen, wenn ich vorher die Lebensversicherung NATO habe. Und wahrscheinlich werden es die westlichen Staaten ihm nicht geben. Aber trotzdem verlangen, gib 20% des Territoriums mit der Bevölkerung auf, ohne Sicherheitsgarantien, damit es zu Ende ist.
Aber
aus ukrainischer Perspektive ist es nicht...
Eine realistische...
Darf ich was sagen?
Ja, was sollen wir machen? Das ist ja die Frage.
Herr Gartmann.
Ich wollte selber...
Ja, was sollen wir machen?
Zermatt mir darüber wirklich auch sehr viel den Kopf, weil ich auch sehr viel in der Ukraine unterwegs bin. Und das große Argument, das man immer wieder hört, wenn man sagt, Frieden, ist natürlich, dass die Ukrainer sagen, okay, wenn wir jetzt zustimmen, 20% erstmal nicht die Jure, aber de facto abzugeben, wer versichert uns, dass das nicht wieder in 5 Jahren anfängt? So, das ist ein sehr gewichtiges Argument. Mhm. Deswegen habe ich mir da auch viel den Kopf zermartert. Und ich glaube, eine realistische Lösung wäre es, einerseits klare, langfristige militärische Unterstützung, also mit Waffen und Munition und finanziell durch den Westen, dass die gesichert ist. Da spricht man von dieser sogenannten Stachelschwein-Theorie, mhm. Also dass die Ukraine dann militärisch so stark ist unterhalb der Atomwaffenebene, dass Russland es nicht nochmal wagen wird, das Land anzugreifen. Mhm. Gleichzeitig an der jetzigen Waffenstillstandslinie müssten Truppen stationiert werden, die einen Waffenstillstand überwachen, ob es UN-Truppen sind oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube nicht, dass es Truppen aus NATO-Ländern sein können, weil Russland die nicht akzeptiert. Es müssen Truppen aus Südafrika sein, Brasilien, Indien.
Da sind Sie anderer Meinung als zum Beispiel die deutsche Bundesaußenministerin, die auf dem NATO-Treffen diese Woche der Außenminister, sie hat es nicht vorgeschlagen, das muss man gerechterweise sagen, aber sie hat auch nicht ausgeschlossen, dass an einer etwaigen Friedensmission, wenn es denn einen Waffenstillstand geben sollte, der zu schützen sein sollte, auch deutsche Soldaten beteiligt sein könnten.
Diesen Frieden können wir als Europäer nur gemeinsam schützen. Das ist ja auch das Grundverständnis der NATO. Einer für alle und alle für einen. Und deswegen ist es sehr klar, dass so wie wir als Deutsche mehr als 1000 Tage an diesem Frieden gearbeitet haben, werden wir natürlich auch alles, was dem Frieden in der Zukunft dient, das von deutscher Seite mit all unseren Kräften unterstützen.
Frau Major, also nochmal, um es ganz klar zu sagen, es geht nicht darum, deutsche Soldaten, Bundeswehrsoldaten in einen Kriegseinsatz zu schicken, sondern erst, wenn es einen Waffenstillstand gibt, darum die Überlegung, deutsche Truppen an so einer europäischen Friedensmission zu beteiligen. Ist das realistisch?
Ich möchte nochmal so ein bisschen Realismus reinbringen. Die Grenze zwischen Russland und der Ukraine ist über 2000 Kilometer lang. Die
sogar 3000 mit Belarus.
Mit Belarus nochmal 1000, also kommen wir insgesamt auf 3000 Kilometer. Wenn man dazu rechnet, dass in der Ukraine ca. 1 Million Uniformträger unter Waffen sind, wenn man die verschiedenen Bereiche einrechnet, dann würden die natürlich einen Beitrag dazu leisten. Aber ansonsten haben wir in Europa momentan gar nicht die Streitkräfte, um eine solche Grenze oder Waffenstillstandslinie, selbst wenn man eine demilitarisierte Zone dazu rechnet und irgendwie noch die Truppenstärken jeweils noch begrenzt, da gibt es ja verschiedene Mittel, plus Risk Reduction, kann man da ganz viel noch machen. Ne? Aber selbst wenn man das einrechnet, dann klingt das, was Sie eben gesagt haben, in der Theorie natürlich hervorragend. Aber dazu fehlen uns schlicht die Kräfte. Und selbst wenn man sagen würde, wir könnten dann möglicherweise noch was woanders abziehen, ein deutscher Soldat kann man nur einmal irgendwo hinschicken. In der NATO-Verwendung oder alles, was man aus den, oder andersrum formuliert. Die Bundeswehr ist momentan komplett in die NATO-Verpflichtungen eingemeldet.
Wenn man sie wie viele Soldaten bräuchte man dafür, für so ein robustes Mandat? 20.000.
Naja, momentan stellt die Bundesregierung eine deutsche Brigade in Litauen auf, 5.000 Soldaten. Dazu brauchen wir mehrere Jahre und wahrscheinlich selbst, wenn sie dann irgendwann mal 2027 die volle Einsatzbereitschaft hat, ist sie wahrscheinlich nicht voll ausgerüstet. Mhm. Und jetzt können wir mal überlegen, wie viele es bräuchte, um diese 3000 Kilometer Grenze oder Waffenschutzziele so zu sichern, dass Russland das ernst nimmt. Also man müsste überlegen, ob man diese Landkräfte mit allem, was man dazu braucht, Luftüberwachung, schwere Kräfte, ob man das alles hat. Und man müsste genauso klären, was man bei einer möglichen Eskalation macht. Das heißt, wie reagiert man darauf, wenn Russland diesen Waffenstillstand bricht und auf einen deutschen Soldaten zielt.
Ich würde gerne wissen, Herr Laschet, finden Sie das richtig? Würde ein Kanzler Merz deutsche Soldaten in so eine Friedensmission schicken?
Eine Außenministerin Baerbock wird es jedenfalls machen. Ich fand das etwas voreilig, weil das ist ein Bundestagsmandat und es darf eben kein Blauhelm-Mandat sein im klassischen Sinne, sondern es muss ein robustes Mandat sein. Also notfalls ein Kampfeinsatz. So, und diese Frage muss exakt mit den Bedingungen müssen klar sein, unter denen ein solches Mandat stattfindet. Ich bin nicht sicher, ob Ihr Beispiel, die Südafrikaner und die Brasilianer und der globale Süden soll jetzt die Ukraine sichern, ob das am Ende trägt. Deshalb nochmal mein Versuch.
Die sollen den Waffenstillstand sichern und sie brauchen sozusagen diese Linie patrouillieren.
Ja,
als Kräfte, die eben auf keiner der beiden Seiten stehen und deswegen auch von den Russen
akzeptiert werden. Patrouillieren ist schön und gut, gerade bei der UN. Ja. Wir haben das zwischen Israel und Libanon erlebt. Da sollte eine 30-Kilometer-Zone sein. Die Hisbollah ist da herein, die hat dauernd Israel beschossen und die Blauhelme haben zugeschaut. Also nur beobachten reicht nicht. Man wird dann auch robust eingreifen müssen, wenn es Verletzungen gibt. So, und da, jetzt bin ich 3 Wortmeldungen zurück, glaube ich, dass so etwas wie eine Garantie, die die Amerikaner einem anderen Land, in dem Fall Israel, geben, Minimum sein muss. Wenn die Amerikaner nicht sagen, wir werden das am Ende absichern, traue ich das Deutschland und Frankreich und Belgien und Holland nicht alleine zu. Man muss ja, hier geht es wirklich um Leben und Tod.
Aber das wird halt gerade Trump nicht machen im Fall der Ukraine.
Bitte?
Das wird Trump gerade im Fall der Ukraine nicht machen. Trump will doch die amerikanischen Soldaten raushalten aus Ukraine und sonstigen.
Das ist ja aber die interessante Frage. Wie wir fragen uns ja die ganze Zeit, wie man Trump dahin bekommt, dass er das sehr wohl tut. Es gibt ein Zitat von dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der gesagt hat, es darf nicht passieren, dass Kim Jong-un und Xi Jinping am Ende sich High Five geben. Das heißt, wir müssen eine Möglichkeit finden, mit Trump einen Deal zu machen. Wenn man beispielsweise sagte, wir unterstützen dich in deiner China-Politik, also hilfst du uns und gibst uns einen atomaren Schirm für unsere europäische Friedensmission in der Ukraine. Beispielsweise.
Ja, man muss vieles erörtern, aber jetzt leicht zu sagen, wir wären auch bereit, deutsche Truppen. Also das sind noch 5 Stufen davor, ehe wir bei diesem Baerbock'schen Modell sind.
Aber Sie sagen auch nicht, dass Sie es für ausgeschlossen halten.
Ja, dass Trump von den Europäern mindestens erwartet, auch einen Beitrag zu leisten, das ist klar. Aber wie der dann aussieht und unter welchen Bedingungen man so etwas riskieren kann, und was nötig ist, um wirklich die Ukraine zu sichern, dazu sind noch viele, viele Verhandlungen, Gespräche, Bedingungen und Ähnliches. Die Kernfrage wird das sein, und da haben Sie recht, erkennt man im Januar, dass Putin an irgendetwas Vergleichbarem ein Interesse hat? Könnte ja sein, dass er sich verkalkuliert hat mit der Einnahme Kiews in 3 Tagen, dass er jetzt auch spürt, dass der Krieg ihn auch trifft, zwar nicht so wie uns, aber auch und nicht wie die Ukraine, und dass er einen Weg heraussucht, um zu einem neuen amerikanischen Präsidenten ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das wäre mal das Bestszenario. Und dann könnte man auf eine Atmosphäre treffen, wo dann wirklich so etwas stattfindet. Wenn er die Meinung hat, die manche bei uns vertreten, das ist nur der Anfang und danach geht es gegen das Baltikum und irgendwann steht er am Brandenburger Tor, ja, dann wird er das nicht machen. Und irgendwo dazwischen wird sich das bewegen und das wird sich ab Januar klar herausstellen, wie ernsthaft ist er wirklich bereit, mit einem anderen Präsidenten was Neues zu beginnen? Ja oder nein?
Frau Mayer, vielleicht nur eine Fußnote. Ich glaube, aber ein Punkt, der so ein bisschen hinten runterfällt, ist, egal was Trump macht, zu glauben, dass mit einem Waffenstillstand das Thema Verteidigung oder Unterstützung für die Ukraine irgendwie an Bedeutung verlieren würde, ist ein Irrglaube. Also selbst wenn es irgendwann einen Waffenstillstand gibt, heißt es nicht, dass die Unterstützung für die Ukraine militärisch, politisch, wirtschaftlich runtergeht. Und das heißt auch nicht, dass es mit Blick auf den Wiederaufbau der deutschen Verteidigungsfähigkeit irgendwie weniger werden würde. Ja. Also zu glauben, dann haben wir einen Waffenstillstand und wir können uns zurücklehnen und weitermachen wie vorher, das ist, glaube ich, etwas, was wir ganz klarstellen müssen, wird nicht der Fall sein.
Und in diesem Punkt wurde der jetzigen Bundesregierung oder der bisherigen Ampel immer vorgeworfen, sie hätte kein klares Ziel formuliert und wir wüssten gar nicht, wohin wir wollten in der Ukraine. Und es ist interessant, dass Friedrich Merz jetzt bei der Akademie für Sicherheitspolitik genauso ein Ziel formuliert hat.
Für die Ukraine lautet nach meiner Einschätzung die wichtigste Antwort auf dem Weg zu einem solchen Frieden: Sie muss den Krieg gewinnen und Russland muss den Krieg verlieren.
Hat er recht?
Ehrlich gesagt, das sind Floskeln, die ich nicht mehr hören kann.
Ich habe sie doch so häufig noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Also,
ja, vielleicht aus Deutschland noch nicht so, aber wir erinnern uns an verschiedene Talkshows, also von Friedrich Merz nicht vielleicht, aber verschiedene Talkshows, bei denen das rauf und runter erzählt wurde. Ich glaube, also wo führt uns das hin? Ja, in diesen Kategorien Sieg oder Niederlage zu denken. Mhm. Es geht jetzt darum, einen Ausweg aus dieser Lage zu finden, der irgendwie akzeptabel ist für die Ukraine und der dann hoffentlich dazu führt, dass sich dieser Krieg nicht wiederholt. Aber was soll dieses Gerede von Sieg oder Niederlage?
Herr Laschet.
Herr Gartmann hat zu beantworten.
Naja, ich würde
nein, das ist
also,
es ist.
Ist das, redet er jetzt nur in Floskeln oder versteckt jetzt dahinter?
Ganz lange. Also, es gibt unterschiedliche Sprachen in diesen 3 Jahren, habe ich gelernt. Die einen sagen, die Ukraine muss gewinnen und Russland muss verlieren. Und das sagen Toni Hofreiter und Frau Strack-Zimmermann und Norbert Röttgen und Kiesewetter und Michael
Merz.
Roth und jetzt auch Friedrich Merz. Ich habe immer gefragt, was heißt gewinnen? Was heißt gewinnen? Heißt gewinnen, die territoriale Integrität des Jahres 1991 herstellen, militärisch. Da haben manche von denen gesagt, ja, das meinen wir. Andere haben gesagt, so kann man das nicht sagen. Und deshalb habe ich die Formulierung nie verwendet. Ich habe gesagt, Russland darf nicht gewinnen. Das ist nämlich ein Unterschied. Ich weiß trotzdem, was er damit meint. Und ich weiß, dass er bei anderen Aussagen viel strategischer, gerade bei den Waffenlieferungen, herangegangen ist. Ich würde so einen Satz anders formulieren, aber jeder spricht halt anders.
Es heißt womöglich, dass Deutschland militärisch weiter so stark unterstützen muss, dass die Ukraine standhalten.
Da hat Frau Major recht. Die Unterstützung muss zunehmen. Unsere eigene Verteidigungsfähigkeit muss zunehmen.
Und da hat Boris Pistorius zuletzt formuliert, dass Russland ungefähr 5 bis 8 Jahre braucht, bis Russland so weit hochgerüstet ist, dass es in der Lage ist, einen NATO-Staat anzugreifen. Haben wir das in Deutschland schon verstanden?
Meine Sorge ist, dass wir das noch nicht verstanden haben. Jetzt kann man gucken, wo man das festmacht. Aber wenn man sich zum Beispiel die Verteidigungsausgaben ansieht, sind die höheren Verteidigungsausgaben, die wir jetzt haben, vor allen Dingen auf das Sondervermögen zurückzuführen. Der reguläre Verteidigungshaushalt ist nur mäßig gestiegen. Das heißt, wenn die 100 Milliarden Sondervermögen in 4 Jahren ausgegeben sind, ist die Frage, wo das Geld herkommt. Also die Frage ist, haben wir es mental verstanden, dass Russland tatsächlich bereit ist, seine Interessen mit Krieg führen durchzusetzen? Und ich befürchte, das ist bei uns mental noch nicht so richtig angekommen. Russland ist nicht nur eine militärische Bedrohung, es ist auch im nicht-militärischen Bereich eine Bedrohung. Wir sehen die Sabotage, wir hatten die Anhörung der 3 Dienstechefs im Bundestag, die ganz klar gesagt haben, in dem Graubereich zwischen Krieg und Frieden, in diesem hybriden Bereich mit Propaganda, mit Cyber, mit explodierenden DHL-Paketen, findet das alles schon statt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sowohl im militärischen Bereich, Wiederaufbau der Bundeswehr, als auch im nicht-militärischen Bereich, Resilienz, Umgehen mit Fake News, Propaganda, Angriffen auf kritische Infrastruktur, dass wir noch gar nicht so weit sind. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir diese Verteidigungsfähigkeit oder wie Pistorius eine Zeit lang gesagt hat, Kriegstüchtigkeit, dass wir das bewusster denken. Kriegstüchtigkeit war ein Wort, wo wir alle aufgeschreckt sind. Weil es aus der Komfortzone rausdrängt, weil man denkt, komisches Wort, ne? Aber ich fand das als Nebeneffekt gar nicht so schlecht, weil alle wieder drüber nachgedacht haben.
Denken Sie auch wieder drüber nach, weil Sie gerade schon so viel über Sprache sprechen heute?
Nee, ich fand das auch ein Wort, wo man erst erstarrt, aber wenn man dann erklärt, was damit gemeint ist. Und da hat es einen rasanten Meinungswechsel ja im Land gegeben. Ich habe im Bundestagswahlkampf 21 das 2%-Ziel vertreten. Ich bin bekämpft worden. Wir sollen das Geld lieber in Schulen und Kitas stellen. 5 Monate später war Krieg. Und heute reden wir schon über 2 und 3 und noch mehr Prozent, was gut ist. Es ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr so wie 21, sondern es ist heute ein Konsens da, ja, dass wir uns selbst stärken müssen. Und da waren die Truppen Putins schon rund um die Ukraine in der Zeit. Es war nicht so, dass das abstrakt war. Also der Konsens ist heute da. Egal, wie eine nächste Bundesregierung sich bildet, ich glaube, alle wissen, dass da in den nächsten Jahren mehr passieren muss. Und die Bevölkerung wird das dann auch mehr und mehr wahrnehmen.
Glauben Sie das auch, Frau Major?
Ich glaube, dass das ganz viel auf die Bedrohungswahrnehmung ankommt. Also wird genug vermittelt oder erklärt, worin eine Bedrohung besteht, russisch, militärisch und nicht militärisch. Und ich bin nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. 2% ist ein Ziel von gestern. Das NATO-Ziel ist jetzt 2%, ist die Unterlinie nach oben offen. Und wenn man sich die NATO-Verteidigungspläne anguckt, also die NATO erarbeitet, um alle Gebiete im NATO-Territorium verteidigen zu können, dann reicht es für die Erfüllung, reichen 2% nicht aus. Das heißt, wenn wir jetzt stolz sagen, wir schaffen endlich die 2%, die wir 2014, also vor 10 Jahren, versprochen haben, dann ist das ein Ziel von gestern und da sind wir damit hinter der Kurve.
Ja,
das
heißt, aber, warten Sie mal ganz kurz. Ja,
das heißt, eine Anmerkung vielleicht, man muss natürlich bei den 2% oder bei unseren eigenen Ausgaben für Rüstung, muss man natürlich auch noch dazu...
Es ist nicht Rüstung, es ist Verteidigung.
Verteidigung.
Ist ein Unterschied.
Gut. Muss man natürlich auch dazu rechnen, noch die Summe, die Deutschland der Ukraine an Unterstützung...
Aber darum geht's ja gerade nicht.
Nein,
wir reden gerade über Verteidigungsfähigkeit.
Aber
es geht genau nicht um Ukraine-Unterstützung. Das ist ein Unterschied.
Ja.
Es geht gerade darum, kann die Bundeswehr die Aufgaben, die sie hat, erfüllen?
Mhm.
Und das kann sie gerade nicht. Oder sie, nein, das stimmt nicht. Sie kann es zum Teil, aber sie hat noch Luft nach oben. Und da reden wir nur darüber, was wir jetzt in Europa machen. Wenn wir davon ausgehen, dass Trump möglicherweise sagt, ich kann euch nicht mehr alles geben, weil für mich ist Asien wichtiger, dann reichen auch 3% nicht mehr aus. Das heißt, die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, sind wir uns der Bedrohung durch Russland, durch China, durch Hybride, durch andere bewusst? Haben wir die militärischen und die nicht militärischen Mittel, um uns davor zu schützen? Und dann, was kostet uns das? Und dann heißt nämlich kriegstüchtig oder wie auch immer verteidigungsfähig, nicht nur ist die Bundeswehr ausgestattet, sondern auch kann die Industrie schnell und gut produzieren. Mhm. Und ist die Gesellschaft dabei und versteht, dass Verteidigung notwendig ist und unterstützt es. Und ich glaube, nur diese drei Elemente zusammen sorgen dafür, dass man das, was wir uns aufgebaut haben in Deutschland, in Europa, verteidigen können.
Herr Lasch, also, das ist ein anderes Thema. 2% Ziel sind 80 Milliarden, 3% sind 120 Milliarden, 4% sind schon 160 Milliarden.
Hat eine bleiben der Wirtschaftskraft?
Hätte eine unionsgeführte Regierung, muss ich wieder fragen, verstanden, dass das nur mit einem neuen Sondervermögen geht? Oder womöglich glauben Sie auch, dass man das aus dem Haushalt stemmen kann? Da steht ja dahinter, ob wir bereit sind, da in die Vollen zu gehen.
Wir haben es schon mal aus Haushalten gestemmt.
4% ja, aber das waren andere Zeiten.
Ja, was heißt, das waren andere Zeiten? Das war noch nach der Wende, 92, 93, lagen wir ungefähr bei 3%.
War die Zuzahlung zur Rente ein bisschen kleiner? Wir hatten nicht solche großen Infrastrukturprobleme.
Aber das zeigt ja, dass gerade die Haushaltsfragen sehr relevante sind. Und dass wir den Verteidigung, wir haben das damals Friedensdividende genannt, haben gerätselt, wo tun wir all das Geld hin? In Schulen, in Kitas, in Entwicklungszusammenarbeit habe ich mich auch aktiv daran beteiligt, an diesen Debatten der 90er Jahre. Das holt uns jetzt ein. Und ich habe ja beschrieben, wie schon in 2, 3 Jahren sich so ein Bewusstsein wandeln kann. Da stand ich 21 noch ziemlich alleine. Jetzt nach dem Krieg sagen auch SPD und Grüne parteiübergreifend, wir wollen das auch. Und jetzt muss man sehen, wie stemmt man das mit Sondervermögen. Ich glaube auch mehr aus dem normalen Haushalt, denn da ist der Verteidigungsetat, Frau Major hat es beschrieben, kaum gestiegen. Und wir werden da umschichten müssen, auch um unsere Sicherheit zu gewährleisten.
Um 3-4%
Nein,
des Bruttoinlandsprodukts
zu schaffen? Nein, jedenfalls mehr als heute. Und ob der Rest dann in Sondervermögen oder was, nur so Sondervermögen sind ja auch Schulden. Also ich habe nichts dagegen, dass man auch noch ein Sondervermögen macht. Nur man muss in allem auch sagen, wer soll das eigentlich alles mal bezahlen? Und sollen unsere Kinder eigentlich nur noch Zinslasten bezahlen für das, was wir jetzt nicht hinkriegen?
Sicherheit ist auch wichtig für die nächste Generation.
Die was?
Die Sicherheit ist auch wichtig für die nächste Generation.
Ja klar, ist alles wichtig. Mhm. Aber wenn sie am Ende nur noch Zinsen bezahlen und sich dann nicht mehr in eigene Sicherheit schützen können, wäre es auch nicht gut. Mhm. Deshalb ist das jetzt eine Priorität, die aber, glaube ich, auch keine strittige ist. Deshalb ist auch so ein... Bitte?
Ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass wir darüber diskutieren, ob wir bereit sind, in unsere Lebensversicherung einzuzahlen oder nicht.
Ja,
und wenn ich mal den Kanzler zitieren darf, dann sagt er, ohne Sicherheit ist alles nichts. Das ist ja eigentlich eine ganz klare Priorisierung auch für die Ausgaben.
Ja, da hat er ja recht. Aber
ja, das finde ich auch, aber es muss sich ja abbilden.
Seine Tonlage hat, und deshalb würde ich ihn auch bitten, das zu lassen, jetzt daraus einen Friedenswahlkampf zu machen. So als wenn einer der Einzige wäre, der den Frieden...
Aber darüber reden wir gerade nicht. Wir reden gerade über die
Finanzierung. Da reden wir wohl drüber, Frau Major, da rede ich gerade drüber, wie Sie ja hören, weil... Diese Frage, wie viel geben wir Verteidigung, von der anderen Seite immer leicht genutzt wird. Aha, deshalb vernachlässigst du jetzt Schulen und Kitas und so weiter. Deshalb ist die Grundaussage, lasst uns parteiübergreifend, und das ist ja möglich zwischen SPD, FDP, CDU, CSU und Grünen, jedenfalls in einer Frage klar sein, wir müssen mehr für unsere eigene Sicherheit und Verteidigung tun. Thema gesetzt, brauchen wir darüber im Wahlkampf jetzt nicht um Prozente, ob das nun so oder Sondervermögen oder was, sondern diese Grundfrage überzeugt auch eine Bevölkerung mehr, als wenn jetzt ein Klein-Klein, der andere ist der Kriegsmensch und ich nicht. Und das wird das Land spalten und nicht zu dem Bewusstsein führen, was wir brauchen.
Wir nehmen Sie beim Wort und beobachten, wie es kommt. Ab Februar, wenn wir gewählt haben und müssen nämlich jetzt ganz flugs zu den Tagesthemen schalten. Wo Ingo Zamperoni schon wartet, der sich ganz sicher mit Syrien befasst, oder Ingo?
So ist es, Karen. Ja, an diesem für Syrien, aber auch die Region historischen Tag. Natürlich berichten wir da über das dramatische Ende der Assad-Diktatur, den weltweiten Jubel von Exil-Syrerinnen und Syrern. Und wir fragen natürlich auch, wie es jetzt weitergeht für das bürgerkriegsgebeutelte Land. Das und mehr gleich in den Tagesthemen.
Ereignisreiche Tage. Danke, Ingo Zamperoni. Ich bedanke mich bei der Runde für die interessante Diskussion, Ihnen fürs Interesse und bei Ihnen zu Hause natürlich auch. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.